Wir sind immer noch. Yeah. Eigentlich ist dieses Ding, irgendjemand sagte, glaube ich mal, ich soll mal über eine Predigt und nicht jedes Mal irgendein völlig anderes Thema nehmen. Und wir haben eine Serie. Das ist jetzt das 18. Mal im Gespräch über und danach kann ich machen, was ich will. Aber es ist eine Serie. Manche nennen es faul, andere clever, aber... Wir haben angefangen, über Eden nachzudenken und über das, was Gott vorhat. Und wir hatten, also es geht ja meistens immer damit los. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und wir haben ganz verschiedene Dinge angeschaut, was es bedeutet, im Bild Gottes geschaffen zu sein, unsere Identität, wie das Ursprüngliche aussieht, was Gott vorhatte. Wir haben uns über Ruhe Gedanken gemacht. Der siebte Tag, der nur einen Anfang hat, aber kein Ende und es also nicht darum gehen kann, nichts zu tun, sondern in einen Frieden zu kommen, der von ihm kommt. Wir haben uns angeschaut, was während dem Sündenfall passiert ist und wie dass wir aus dieser Beziehung gefallen sind, unser Leben mit ihm beeinflusst. Und wir hatten beim letzten Mal uns diesen Turmbau von Babel angeschaut und wir hatten Folgendes festgestellt, dass unabhängig von der Beziehung zu Gott oder nicht, dass gemeinsame Ziele und eine gemeinsame Sprache eine Riesenkraft haben, etwas zu erreichen. Und wir hatten gestern eine ganz tolle Feier. Ich war eingeladen bei einer Einsegnung von der Ronit und wir hatten über... Also ich habe was geteilt und ich war die ganze Nacht wach und ich dachte, nicht die ganze, aber guten Zeitraum heute. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich dachte, ich würde gerne manches nochmal teilen, weil ich da ein paar Dinge hilfreich finde und wir sowieso von Zielen kamen. Manches ist gestern ähnlich zu gestern. Es war Erich Fromm, der sagte, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Also... etwas vor Augen zu haben, was dem Heute noch nicht entspricht, aber was mich im Heute motiviert, mein Leben in einer gewissen Art und Weise zu gestalten, dass es auf die Zukunft ausgerichtet ist und ermöglicht, was ich gerne sehen möchte. Es ein Klassiker. Ich habe das gestern schon mal gefragt und manche sind heute wieder da, aber ich will noch mal fragen oder vielleicht heute für dich zum ersten Mal. Was ist für dich ein großartiges Leben? Wer willst du sein und was willst du erreichen? Ich gebe dir einen kurzen Moment. Und du würdest mir und dir einen Gefallen tun, wenn du nicht guckst, was ist die richtige Antwort, sondern versuchst, ehrlich zu antworten. Das hilft meistens mehr als, warte mal, bestimmt wäre Jesus eine gute Antwort. Die Frage ist mehr, was will ich und was will ich wirklich? Wie sieht's aus und um was drehe ich mich? Also vielleicht hat irgendjemand angerufen, also irgendein Telefon piepst. Entweder jemand versucht dich zu erreichen oder du versuchst jemanden. Oder jemand draußen. Die Amerikaner haben ein geflügeltes Wort, was ich sehr mag. Vision ohne Umsetzung sind nur Träume. Also ich mag dieses Wort nicht so sehr, weil das so unheimlich motivierend ist, aber ich mag das sehr, weil es so furchtbar herrlich wahr ist. Und weil es mir hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Visionen ohne Umsetzung sind nur Träume. Ich glaube, dass Druck nicht hilfreich ist, vor allem um langfristig aus Eigenmotivation zu leben. Ich glaube, dass uns Druck von außen oder den wir uns selber machen, nicht hilfreich ist. Weil es bedeutet, alles, was wir lernen, ist zu funktionieren, wenn jemand irgendwelche Dinge drückt. Schlechtes Gewissen, moralische Dinge, du solltest, du müsstest. Wenn ich das nicht tue, dann wird mein Vater ärgerlich, und wenn der ärgerlich ist, das willst du nicht erleben. Oder wenn ich das nicht tue, dann wird meine Frau nicht ärgerlich, aber vielleicht säuerlich. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich weniger Medienzeit oder weniger was auch immer. So. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Dinge, wenn ich das und das nicht tue, kriege ich keinen Lohn überwiesen. Ich glaube, es gibt eine punktuelle Berechtigung für sowas. Aber das Hauptding ist, dass ich langfristig über so einen Druck nicht eine innere Motivation finde, das zu tun, wovon ich wirklich überzeugt bin. Deshalb glaube ich nicht an Druck. Nur weil ich nicht an Druck glaube, heißt es nicht, dass ich nicht auch an Ziele und Visionen glaube. Ich glaube nämlich auch, dass fehlende Ziele nicht helfen, in die Fülle eines Lebens mit Gottes zu kommen. Gott ist voll von Vorstellungen. Gott hatte ein Bild von dieser Erde, bevor sie da war. Und er sprach und es wurde. Er hatte ein Bild von dem, wie diese Beziehung mit uns aussieht, und er hat sie geschaffen. Es heißt, vor Grundlegung der Welt war Jesus dazu bestimmt, ans Kreuz zu gehen. Und die wirklich spannende Frage, also die finde ich wirklich spannend, ist, hat Gott alles vorherbestimmt und der Sündenfall musste passieren, damit Jesus kommen kann und man kann eh nichts machen? Also ich finde es wichtig, weil wir sind in seinem Bild geschaffen. Also er wusste das, weil er alles gesehen hat. Oder war Christus vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, weil Gott wusste, was er vorhat und wie das ursprüngliche Bild aussieht, aber er das potenzielle Böse auch kennt und sich Gedanken gemacht hat, wie würde er Dinge lösen für den Fall der Fälle, dass das Schlimmste, was passieren könnte, eintritt, nämlich, dass der Mensch aus der Beziehung aussteigt. Die Antwort auf diese Frage, die ist, glaube ich, wirklich grundlegender Natur, weil sie darüber bestimmt, wie viel Eigenverantwortung wir uns tatsächlich zuschreiben. Wir hatten beim letzten Mal, nee, ich bleibe noch kurz bei Zielen. Ich glaube, dass Ziele unangenehm sind. Also ich glaube das wirklich. Ich bin keiner, der sagt, ja, yeah, neue, also es gibt einen Teil in mir, der sagt, wow, da ist was. Es gibt diesen Teil. Es gibt diesen Teil, der sagt, hier können wir was bewegen, hier können wir etwas Neues erreichen. Und es gibt eine Kraft, die aus diesem Ziel kommt. Eine Kraft, die mich beseelt, mich zu mühen, mich anzustrengen, auf Dinge zu verzichten, weil ich sehe, das könnte eventuell entstehen. Ich habe ja keine Garantie. Es gibt diesen Teil. Aber es gibt einen anderen Teil, auch in mir, der Ziele und Visionen hört und sagt, wenn ich das sage, dann wird es echt unangenehm. Weil das Problem mit Zielen ist, man kann sie verpassen oder sie nicht vollständig erreichen. Und ich mag dieses Gefühl nicht. Ich mag dieses Gefühl nicht. Dazustehen und es nicht geschafft zu haben. Aber ich glaube, dass Großartiges und Herrliches nur entsteht, wenn wir den Mut haben, nach etwas zu greifen und nicht, wenn wir Angst haben, einen Fehler zu machen. Und ich glaube, dass Angst wirklich ein riesen Hindernisgrund sein kann, um wirklich nach vorne zu gehen und nach Großartigem zu trachten. Weil überall da, wo man nach vorne geht, werden Leute aufstehen, die das nicht verstehen, die dich anzweifeln, die deine Motive anzweifeln, die das Ding nicht verstehen, und sie werden das sagen. Und die dürfen das sagen. Ich will kurz was erzählen. Samuel. Wir haben einen Deal. Wenn er es so macht, erzähle ich die Geschichte. Wenn er da steht, erzählt er Folgendes selber. Wir hatten letzten Sonntag, ja, yeah, sehr cool. Mein Junge, ich darf den umarmen. Manche wollen so gut aussehen. Nee. Also. Oh. Ich hatte letzten Sonntag auch im Livestream gesagt, dass wir glauben, dass Gott Dinge heilen will und dass Gott das tut. Und der Punkt dabei ist, nur weil ich mich auf eine Autorität beziehe, muss keiner der glauben. Also das glaube ich generell im Leben. Also das ist für mich eine Motivation, aber das ist für dich, muss für dich wirklich kein Grund sein. Und wir hatten gesagt, wir wollen ehrlich damit umgehen. Und wenn nichts passiert, dann lag es an mir. Für den Fall, dass was passiert, hat Gott was gemacht. Was Gott getan hat.
Also ich hatte, letzte Woche bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Und ich habe einen Relief versucht, also auf dem Hinterrad zu fahren. Und bin dann nach hinten umgekippt, auf die Wirbelsäule, Hinterkopf und Ellenbogen. Und es war so laut, auf dem Spielplatz waren Leute, die sind dann hergerannt zu mir und haben sich gekümmert. Genau, und dann hatte ich halt dolle Schmerzen und letzten Sonntag hat Papa gebetet und am Montag war es dann weg. Genau.
Danke. Was für eine Geschichte. Die Leute kommen, weil das so geklatscht hat, herrlich. Ja, die waren da wirklich besorgt. Und aber auch eine Ärztin, die vorbeikam und hat sich das angeguckt. Wie auch immer, Gott hat was getan, mal unabhängig von dem, wer da gebetet hat. Das ist wirklich das Spannende. Und ich glaube, also ja, der Samuel hat es ja verraten. In dem Fall war ich das, der gebetet hatte. Deshalb kann ich ja so weitererzählen. Aber was ich wirklich denke, es gibt eine Angst von, was passiert, wenn nichts passiert. Die gibt es und die ist sehr real. Und über lange Jahre, wo ich mich selber beobachtet habe, kann ich Folgendes sagen. Wir werden keine großartigen Siege erleben und keine mutigen Entscheidungen treffen, wenn diese Angst unsere größte Sorge ist. Egal um was es geht im Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum uns Ziele manchmal beunruhigen, weil sie diese Möglichkeit beinhalten, nicht zu erreichen. Und was mir wirklich wichtig ist, ich will da mit uns drüber im Gespräch sein. Weißt du, ich will heute weder sagen, du darfst es nicht haben, stell dich nicht so an, kleines Mädchen, als ob das was typisch kleines Mädchenmäßiges ist. So, die Elea lehrt mich jeden Tag, was es bedeutet, ein mutiges, kleines Mädchen zu sein und für Leute in der Schule zu beten und so. Sehr cool. Aber weißt du, es geht weder darum zu sagen, stell dich nicht so an, noch mach einfach, noch du bist irgendwie falsch. Sondern es geht darum, dass wir eine Chance haben, vielleicht darüber nachzudenken, könnte es sein, dass Angst mich lähmt? Und wenn es so ist, könnte ich Angst verlieren und wie? Und zu sagen, ich will dieses Thema angehen, weil ich nicht länger möchte, dass Angst einer der bestimmenden Faktoren ist, die mich zurückhalten von dem, was möglich wäre. Wisst ihr, ich glaube, Gott hat ein riesiges Potenzial und Möglichkeiten in uns alle gelegt, in jeden von uns. Aber was er nicht hineingelegt hat, dass wir es auf jeden Fall erreichen. Das ist der Grund, warum der Feind uns versucht, mit Lügen und Täuschung so von dem abzuhalten, weil er dieses Potenzial kennt. Genauso wie Gott und er weiß, dass wir dazu bestimmt sind, über uns und über unsere Gefühle und über unsere Möglichkeiten zu herrschen und dass unsere Entscheidungen maßgeblich dazu beitragen, was wir erreichen oder eventuell auch nicht. Und da ist Angst ein riesiger Verhinderungsfaktor. Und dennoch will ich sagen, nur weil es herausfordernd ist, ist es trotzdem das Risiko wert für mich. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also die Bibel hat ganz, ganz viel Freiheit. Aber an diesem Punkt gibt Jesus uns tatsächlich ein Ziel. Da sagt er, da will er hin. Er will uns lieben und er möchte, dass wir lernen zu lieben. Jürgen, Rücken, Bandscheibe. Dann segnen wir dich nochmal mit Wiederherstellung und Kraft. Hier ist etwas, wo Gott ein Ziel für uns hat und sagt, das ist, was ich in euch sehe. Schau, im Alten Bund wurden diese Dinge gefordert. Im Alten Bund wurde Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus antwortete auf diese Frage und auf diesen Rechtsstreit damals, was ist das Wichtigste? Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Das ist eine Anforderung, die er stellt und sagt, hab genügend Liebe in dir. Ich habe gemerkt, ich habe es nicht. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Hier dreht Jesus dieses Ding um im neuen Bund und sagt, lass dich lieben. Aber es ist möglich, sich mit der Liebe Gottes in einem Maß füllen zu lassen, dass wir lieben können, in einem Maße, das unsere eigenen Möglichkeiten übersteigt. Ja, der Matti ist Arzt und der wird sich kümmern. Matthias, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, gibst du ein Zeichen?
Ja, das wird.
Ich will noch mal kurz auf diese Geschichte kommen von Josua, weil ich das wirklich beeindruckend finde. Josua ist der einzige mit Kaleb, der das verheißene Land gesehen hat. Und trotzdem war Josua der, der wie alle anderen seinen Ursprung und auch seine Prägung von seinen Eltern in Ägypten erlebt hatte. Nicht in einem perfekten Zustand. Die waren nicht im verheißenen Land, da war nicht alles toll. Die waren unterdrückt. Die hatten schwierige Umstände. die hatten gleichzeitig wenig gesehen von dem, dass Gott regiert und auf dem Thron sitzt. Die haben gesehen, dass Ägypten regiert und auf dem Thron sitzt. Und dass Ägypten sagt, wo es lang geht. Das ist, was Josua gesehen hat. Und dann ist er noch unverschuldet, also zumindest er, 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Aber dennoch war in ihm eine innere Haltung von, ich will sehen, was Gott verheißen hat. Und es sind nicht, also ich will das sagen, es ist nicht so entscheidend, wie dein Start oder wie deine Umstände sind. Und ich weiß, dass das ist manchmal eine Ohrfeige. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Wenn man in Herausforderungen ist, du denkst dir vielleicht, Markus, weißt du, du kennst meinen Ehepartner nicht. Nee, aber ich kenne mich, ich weiß, wie man sein kann. Ich habe auch meine Kämpfe. Du weißt nicht, ja, ich weiß vieles nicht. Aber ich weiß, dass auch eine Corrie ten Boom, die KZ überlebt hat, dasselbe sagte. Und es geht nicht so sehr darum, ob ich alles verstehe, sondern es geht darum, ob die Dinge wahr sind. Und ich will uns sagen, es ist nicht so entscheidend, wie unsere Umstände sind, sondern vielmehr entscheidend ist, mit welcher Haltung wir Entscheidungen treffen. Und Josua hatte eine Verheißung Gottes, ein Ziel vor Augen, dass sie dieses Land einnehmen. Und deshalb ist er in dieses Land gekommen als Kundschafter und hat wie alle anderen 10 Kundschafter die Herausforderungen gesehen. Er hat dieselben Herausforderungen gesehen. Der Unterschied war, er hat ein anderes Ziel vor Augen. Die anderen sind rein und haben gesagt, wir gucken mal, wie es dort aussieht. Und das waren schon die Besten. Aber Josua hatte dieses Ziel vor Augen. Gott will uns hier reinbringen. Deshalb konnte er sagen, und wir werden sie fressen wie Brot. Weil er sagte, das sind Herausforderungen, aber Gott ist mit mir. Gott ist mit mir und ich werde diese Dinge erreichen. In Sprüchen 29 heißt es, wo keine Vision, wo keine Schau, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos. Es gibt eine Geschichte oder ein Vers, den ich wirklich interessant finde. Ich glaube, wir kennen alle die Geschichte von König David und Bathseba. Und dem Fall und alles, was David dort gemacht hat. Und am Ende steht über seinem Leben, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er in all seinem Fehlverhalten trotzdem auf Gott ausgerichtet war. Aber es gibt diesen einen Satz, das ist in 2. Samuel 11, ich glaube, es ist Vers 1 oder 2, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, da heißt es, als das Jahr um war und es Zeit war, dass die Könige in Krieg zogen, da sandte David den und den hin. Also es war normalerweise die Zeit, dass die Könige in Krieg zogen. Also ich habe da jetzt nicht nähere... Vers 1, danke. Ich habe jetzt nicht die genauen Umstände und warum das üblich war und begehrenswert, jedes Jahr eine feste Zeit zu haben. So, das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt war, oder der Punkt für mich ist folgender. Es gab ein Ziel und eine Verantwortung, die David als König hatte. Und er war die Jahre vorher so erfolgreich, dass er dachte, ich lasse es ein bisschen langsamer angehen. Sollen doch andere meine Sachen machen. Gibt ja genügend Gute. Und er zieht sich aus diesem Ding zurück und lässt sich zu Hause einfach gut gehen. Und als er sich so gut gehen lässt und er eh nicht weiß, was er tun soll, da sieht er diese schöne Frau. Und plötzlich hat David wieder eine Vision. Auf einmal weiß er wieder, was man machen könnte. Davor hatte er keine Vision. Jetzt hat er eine. Leider war das nicht die allerklügste. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Ziele uns auch helfen, eine Richtung einzuschlagen, wo wir wirklich hinwollen und uns mit manchem, was uns herausfordert oder auch abhält oder uns oder anderen schadet, dass Ziele und Visionen uns davor wirklich bewahren können, weil sie einen Fokus in unser Leben bringen, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen von, ist das jetzt wichtig oder nicht? Ist es bedeutsam oder nicht? Ich glaube, ein Vers, den wir alle kennen, Matthäus 28, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa und den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Josua hat dieselbe Verheißung bekommen für das verheißene Land, dass Gott mit ihm ist und dass diese Dinge möglich sind. Hier spricht Jesus seiner Gemeinde nochmal zu, wozu er sie bestimmt hat. Und die ganze Apostelgeschichte und die Ausgießung seines Geistes und die Erfüllung mit Kraft ruht auf dieser Grundlage. Diese Dinge, Heiliger Geist, Kraft, Auftrag, Liebe Gottes, Welt verändern, das ist irgendwie ein großes Ding und wir können das nicht trennen. Wir können das wirklich nicht trennen und es gibt ein gutes jüdisches Sprichwort, welches sagt, wenn du die Bibel liest und sie dich nicht ärgert, dann hast du sie nicht gelesen. Ich glaube, dass Wachstum dadurch geschieht, dass uns Dinge herausfordern. Und Dinge fordern, wenn sie uns wirklich herausfordern, dann gibt es da Dinge, wo man sagt, ja, und dann dürfen wir damit umgehen. Oder wir dürfen es auch lassen. Aber wir haben die Möglichkeit, damit umzugehen. Und wir haben die Möglichkeit, unseren Ängsten ins Gesicht zu sehen und vielleicht festzustellen, was uns hält, was uns lähmt, was uns ändert. Schau, ich will heute keinen Aufruf machen von yeah, lass uns alle mal yeah rufen. Yeah, wir sind mutig. Yeah, und wir werden. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das. Aber manchmal gibt es was, wo man sagt, mein Leben wird sprechen. Und dein Leben wird sprechen. Und manchmal ist es hilfreich zu denken, und nachzusinnen und manche Prägung und Überzeugungen, die uns zurückhalten von dem, was möglich sein könnte, loszuwerden. Ich weiß nicht, wo du in manchem stehst. Ich habe für mich nur gedacht, ich habe manches davon gestern erzählt. ich will mich nicht hier hinstellen und sagen, Gott hat gesprochen, ich soll das nochmal machen. Weil das ist meine innere Überzeugung. Aber das ist ein Argument, das muss für dich kein sein. Weißt du, mein Argument ist, ich empfinde, wir haben eine Zeit oder wir sind geprägt von dem, dass wir auch als Gemeinde in manchem Angst vor Zielen haben. An dem will ich es messen lassen. Da kannst du mich zerreißen und wir können drüber sprechen. Aber ich will nicht mit, die Autorität ist auf meiner Seite, Gott hat gesprochen. Der ist schwierig. Das darf mich motivieren, aber ich will sagen, komm, hier. Ich glaube, es ist gut, dass wir über diese Dinge nachdenken, auch als Gemeinde. Und dass wir in was hineinkommen, auch von Gott wird nicht alles machbar machen. Gott kann mir alle Kraft geben. Aber er braucht Menschen, die übereinstimmen. Und deine und meine Entscheidungen, die sind wirklich hilfreich. Und der Feind, der kann auch alles verhindern, wenn er Zugang bekommt zu unserem Innersten und uns durch Lügen, Verdrehungen und Ängsten die Dinge rauben kann. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, ich verstehe, dass man vor Dingen Angst hat. Ich verstehe das. Und wisst ihr, ich glaube, das ist tatsächlich einer der größten Hinderungsgründe für das Reich Gottes. Dass es in meinem Herzen darum geht, dass ich als der Gute dastehe. Da kommt ganz viel Angst her. Ich glaube, das ist einer der größten Hinderungsgründe für uns, dass ich gut dastehe. Was, wenn Gott nicht heilt? Ja, Markus, dann stehst du blöd da. Weil du hast gesagt, Gott wird's tun. Oder eigentlich verkünden wir ja, Gott hat mich gesandt, um es zu tun. Er hat ja nie gesagt, Markus, heil die Kranken. Nee, andersrum, er sagte nie, Markus, bete Kranken. Er sagt nur, heil die. Und das ist, was wir lernen und was wir glauben. Und dann kommen die ganzen Fragen. Habe ich zu wenig Vollmacht? Was werden die Leute von mir denken? Was werden die Leute von Gott denken? Und all diese Ängste, ich verstehe diese Ängste. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, ein großer Teil von diesen Ängsten kommt daher, weil ich immer noch denke, ich bin der Gute in der Geschichte. Am Ende des Tages glaube ich immer noch ganz, gibt es einen Teil in mir, wo ich denke, ich bin der Gute in der Geschichte. Ich habe nicht verstanden, dass Gott Gebrochenes erwählt hat, um es ganz zu machen. Und wenn einer gut ist in der Geschichte, dann ist es er. Wenn einer gut ist in der Geschichte, dann ist es er. Und wenn durch mich Gutes geschieht, dann ist es seine Hand, die mich vorher heil gemacht hat. Da wohnt nichts Gutes in mir. Nichts außerhalb von ihm. Alles Gute, was ich habe, habe ich von ihm empfangen. Wenn diese Dinge wirklich mehr und mehr wahr werden, dann wird automatisch die Angst schwinden, weil ich hinstehen kann und sagen, weißt du, ist eh klar, wenn die Dinge gut gehen, dann ist es Gott, der sie gemacht hat. Das ist nicht ein frommer Spruch, sondern eine tiefe Überzeugung. Wenn es nicht funktioniert, dann darf ich mich wahrscheinlich verändern oder darf ich was lernen. Das ist, in dem Bereich Heilung ist das meine Überzeugung. In anderen Bereichen kämpfe ich genau mit denselben Mechanismen, aber ich bin doch der Gute in unserer Geschichte. Ich bin doch der Gute in unserer Ehe, Svenja, und du siehst es nur nicht. Und wenn du es endlich sehen würdest, dann wäre alles anders. Markus, bist du nicht? Steh zu den Sachen, wo du es nicht hinbekommst, und wenn du dich verändert hast, war wahrscheinlich die Hand Gottes drin. Es ist schwierig für dich zu glauben, aber wahrscheinlich wird es mal wieder so gewesen sein. Das ist immer dasselbe. Und ich glaube, diese Angst und dieses Drängen, gut dazustehen, ist wirklich einer der größten Hinderungsgründe für mutige Entscheidungen zu treffen, kühn nach vorne zu gehen, sich nicht um sich zu drehen, sondern zu sagen, ich glaube, Gott hat hier was vor. Und wenn ich blöd dastehe und wenn es mich was kostet, dann tut es das halt. Aber wenn die Sache gelingt, dann kriegt Gott alle Ehre. Und wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich festgelegt habe, dann auf Soli Deo Gloria, ja, alle Ehre Gott. Das könnte ein Ziel sein. Ich will uns nicht zu sehr schieben. Ich will uns ein paar Dinge mitgeben heute zum Nachdenken. Ich würde an dem Punkt Schluss machen. Ich danke euch für euer Zuhören. Ich würde mich wirklich freuen, ich würde mich wirklich über Widerspruch freuen. Wirklich zu sagen, Markus, sehe ich völlig anders. Sehr gut. Heißt, du setzt dich damit auseinander. Oder positiv, ich habe es früher anders gesehen. In der Zwischenzeit merke ich, da war ein Teil von Gott drin, den du erzählt hast. Dann ist auch gut. Aber ich will uns herausfordern, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass du nicht sagen kannst, ach, Markus war nett. Es war entweder wahr oder das hat mich geärgert. Dann bin ich heute echt glücklich. Weil ich glaube, da aus dem ehrlichen Auseinandersetzen, da passiert Veränderung. Okay. Vielen Dank.